Globalisierung und Welthandel führen zwar zu mehr Wachstum, aber sie verstärken eben auch die Polarisierung in Arm und Reich. Und da macht sich bei vielen Weltuntergangsstimmung breit. Es schlägt die Stunde der Populisten, die den vermeintlich kleinen Mann verteidigen, den Verlierer der Globalisierung, den sie als Wähler gewinnen wollen. Darüber spreche ich mit Nikolaus Kowal. Er ist Inhaber einer Stiftungsprofessur für internationale Makroökonomie an der Hochschule für Wirtschaft, Management und Finance in Wien. Und er sagt, die Wirtschaftspolitik hat dem Populismus in Europa den Weg geebnet. Ganz konkret, der Marktliberalismus ist schuld. Wie das, Herr Dr. Kowal?
Ja, die Grundfrage der Demokratie lautet ja aus Sicht der Staatsbürger, was finde ich richtig und was finde ich falsch? Und wenn die Demokratie funktioniert, dann können sich ja die Ideen durchsetzen, die von vielen als richtig empfunden werden. Und die forcierte Politik des Standortwettbewerbs, die auch von der Europäischen Union sehr stark vorangetrieben wurde, die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, die stellt ja die Frage, was hilft und was schadet im internationalen Wettbewerb. So, und jetzt ist es so, dass dann Löhne, Steuern, Umweltauflagen, Konsumentenschutz, der Sozialstaat, alles wird unter dem Gesichtspunkt beleuchtet, ob es ein Hemmnis im internationalen Wettbewerb darstellt oder nicht. Und das heißt, der Markt gibt den Rahmen vor und die Demokratie muss die verbliebenen Spielräume nützen. Das hat Angela Merkel 2013 treffend als marktkonforme Demokratie bezeichnet. Und dabei sollte es doch umgekehrt sein. Die Demokratie müsste den Rahmen setzen und der Markt die verbliebenen Spielräume nützen.
Und die Politik hinkt sozusagen dem Markt hinterher.
Natürlich, die Politik hinkt dem Markt völlig hinterher, weil die Politik ja national organisiert ist in erster Linie. Die europäische politische Ebene ist ja nur rudimentär entwickelt und auf internationaler Ebene gibt es kaum Regulierungen. Und es muss uns ja klar sein, dass wir auf nationaler Ebene im 20. Jahrhundert ja sehr viele Regulierungen durchgesetzt haben. Ne? Vom Mindestlohn über den Arbeitsschutz bis zu Umweltauflagen. Das müssen Sie alles beachten, wenn Sie eine Ware von München nach Hamburg transportieren. Aber wenn Sie von Bangladesch eine Ware importieren, dann ist es ja nur so, es gibt ein Kriterium. Das Baby darf nicht sterben, wenn es in das Spielzeug hineinbeißt. Und ansonsten ist es ja egal, unter welchen Bedingungen das produziert wurde. Das heißt, alle Regulierungen, die wir im 20. Jahrhundert mühselig erstritten haben, die gelten ja auf internationaler Ebene kaum.
Und das wird einem spätestens dann bewusst, wenn beispielsweise eine Firma wie Tesla einen Produktionsstandort in Deutschland etablieren will und man sich fragt, ja, wie werden die denn eigentlich mit unserem Gewerkschaftssystem umgehen, mit unseren Arbeitsrechten?
Ja, hier ist ja noch der Vorteil, dass die ja dann trotzdem in Deutschland tätig sind und sich dann nicht aussuchen können, nach welchen Gesetzen sie arbeiten. Das Problem ist viel eher, wenn Produktionsunternehmen versuchen, in Standorten, die sehr geringere Auflagen haben, als das in Deutschland der Fall ist, zu produzieren und dann Märkte zu penetrieren, die entsprechend höhere Auflagen haben und dort einen Unterbietungswettbewerb entfachen.
Diese Dominanz des Welthandels und des damit verbundenen Standortwettbewerbs, das ist vielen Menschen bewusst, vielleicht auch eher unbewusst bewusst, aber es erzeugt ein leichtes Unsicherheitsgefühl bei vielen Menschen. Nun ist aber dieses Gefühl, abgehängt zu sein und tatsächlich abgehängt zu sein, das sind ja zwei Paar Schuhe. Wie kommt es denn, dass ausgerechnet in Deutschland, das ja eigentlich wirtschaftlich noch ganz gut dasteht, nur 3% Arbeitslose hat, dass der Populismus da so stark boomt derzeit?
Erstens einmal, das ist eine innerdeutsche Wahrnehmung, dass der Populismus sehr stark boomt. Er boomt wesentlich stärker in den Nachbarländern Deutschlands und bei den anderen Europäern. Und hier ist auch wichtig, dass wir uns nochmal Ostdeutschland als Spezifikum vergegenwärtigen, das wahrscheinlich für ganz Europa gilt, weil hier gab es ja eine Abwertung von allem, was bisher da war und die völlige wirtschaftliche, kulturelle und politische Auslieferung an den Westen. Fragen wir uns einmal, warum jemand im Ruhrgebiet oder in Nordengland oder in den ehemaligen Industriegebieten der USA sich als ohnmächtig fühlt. Früher war es ja so, dass die Menschen in der Produktion oder im Wirtschaftsleben dort Bestandteil einer Familie waren. Die sind ja Jahrzehnte im gleichen Betrieb geblieben, die hatten dort zu jedem Jubiläum eine Ehrung erhalten, die haben sich wahrgenommen und wertgeschätzt gefühlt. In Deutschland hat sich das in ein paar Sektoren sogar erhalten. Aber es gibt wachsenden Sektor an Dienstleistungen, an Zulieferfirmen, wo die Menschen nur mehr eine Nummer sind und das täglich spüren. Wir haben hier in Deutschland den größten Niedriglohnsektor in Westeuropa. Wir haben das Damoklesschwert Hartz IV. Das heißt, die Leute spüren ja trotzdem, dass im Vergleich zu ihrer Eltern- und Großelterngeneration sie wesentlich ausgelieferter sind den Kräften der Globalisierung, die sie nicht kontrollieren können.
Und da fällt natürlich die populistische Rede vom kleinen Mann, der abgehängt wird, auf sehr fruchtbaren Boden. Jetzt sagen Sie, Sie haben ja verschiedene populistische politische Bewegungen in europäischen Ländern beobachtet. Die haben schon recht, wenn sie den Primat der Politik über die Wirtschaft zurückfordern, ziehen daraus aber die falschen Schlüsse. Inwiefern?
Ja, was die Rechtspopulisten suggerieren, ist, dass man mit der Nation die gefühlte Ohnmacht, die bei vielen Menschen vorhanden ist, die Ohnmacht über den Verlauf der Dinge, die Schicksalshaftigkeit unserer Welt, in der wir leben, dass man das mit der Nation wieder einfangen kann. Weil man das in den 60er Jahren schon einmal konnte quasi, oder in der Nachkriegszeit schon einmal konnte, deshalb möchte man auch jetzt wieder zurück in die 60er Jahre. Und das ist natürlich eine völlig unrealistische Forderung in letzter Konsequenz, weil die Globalisierung, sei das jetzt die Migrationsbewegungen, die schon vonstatten gegangen sind, sei das die wirtschaftliche Verflechtung, die wir haben, die ist ja schon passiert. Das heißt, es gibt kein Zurück in die nationale Volkswirtschaft und den Nationalstaat der 60er Jahre, wo alles zusammenpasst und man sehr cozy und bequem bestimmen kann, wie der Verlauf der Welt sein soll. Und deshalb ist die einzige realistische Perspektive, um die Situation für die Durchschnittsbevölkerung oder auch für den kleinen Mann wieder zu verbessern, dass man international kooperiert und versucht, die wirtschaftliche Freiheit, die es auf internationaler Ebene gibt, dass man die politisch nachreguliert.
Was würde das jetzt konkret heißen? Also sagen wir mal auf europäischer Ebene, was könnte man da machen?
Auf europäischer Ebene ist das verhältnismäßig klar. Die vier wirtschaftlichen Freiheiten der Europäischen Union, also Freiheit von Personenverkehr, Waren, Dienstleistungen, Kapital, die gelten ja seit 1993. Das heißt, wir haben eine starke Durchsetzung wirtschaftlicher Freiheit und Liberalisierung in der EU. Aber wir haben die ganze politische, ökologische, arbeitsrechtliche Regulierung, die wir ja auf den Nationalstaaten hatten, die haben wir auf europäischer Ebene noch nicht durchgesetzt, die ist noch nicht nachgezogen. Das heißt, die erste Aufgabe, damit die Leute mal das Gefühl haben, in irgendeiner Weise gibt es einen Schutz für ihre Bedürfnisse, wäre, dass die Europäische Union eine Sozialunion etabliert, die dieses Regulierungsdefizit aufholt.
Also anstatt dass jedes einzelne EU-Land sagt, me first, müsste man praktisch ein Europe-First-Programm durchsetzen.
Ja, Europe-First wäre auch nicht ganz korrekt, weil Europe-First würde heißen, man nimmt den anderen am Weltmarkt irgendwas weg. Also in den Außenbeziehungen sollten die Europäer auch durchaus sich kooperativ verhalten, denke ich. Aber intern haben Sie natürlich völlig recht. Intern müsste man sagen, die europäische Ebene muss gegenüber dem Nationalstaat gestärkt werden. Und das wird nur funktionieren, wenn man zum Beispiel im Bereich der Steuerpolitik gewisse Kompetenzen abgibt und den Unterbietungswettbewerb zum Beispiel im Bereich der Steuern in Europa unterbindet.
Aber ist denn das mit der derzeitigen politischen Landschaft in Europa irgendwie realistisch? Ich meine, wir haben ja nicht nur in Deutschland eine national begeisterte Strömung in der Politik, die haben wir ja in jedem europäischen Land mittlerweile.
Ja, das ist ja das Kuriose, dass die Vertreter des Standortwettbewerbs, also die, die versucht haben, diese internationale Liberalisierung durchzusetzen und auch in der Europäischen Union durchzusetzen, dass die ja mit ihrer Rhetorik von Wettbewerbsfähigkeit und man muss sich gegen alle anderen durchsetzen, diesem Nationalismus ja den Boden bereitet haben. Das heißt, wenn wir jetzt die Frage stellen, wie können wir das Problem in der Wurzel packen, dann müssen wir versuchen, innerhalb der Europäischen Union diesen Unterbietungswettbewerb, diesen Kampf jeder gegen jeden auf wirtschaftlicher Ebene zu beenden, weil es wird keine politische europäische Integration geben, solange die Staaten sich wirtschaftlich im Wettbewerb fühlen. Und das wird den Nationalismus immer anheizen.
Wie sieht es mit Investitionen aus? Denn wir haben ja eine große Ungleichheit unter den einzelnen EU-Staaten.
Umso größer das Budget der Europäischen Union ist, umso mehr wird sie versuchen, es so auf die gesamte EU aufzuteilen, dass abgehängte Regionen davon profitieren. Kurzfristig kann man das ausschlachten als die einen gegen die anderen. Das ist so wie Bayern gegen Brandenburg, ne, auf europäischer Ebene. Aber das ist natürlich extrem kurzsichtig gedacht, weil natürlich hilft es Bayern, wenn es Brandenburg besser geht. Weil wenn es Brandenburg besser geht, dann heißt das zum Beispiel auch, dass für bayerische Unternehmen dort irgendwann einmal mehr Absatz zu erwarten ist. Und genau das Gleiche gilt natürlich für die gesamte Europäische Union. Es gilt auf einer wirtschaftlichen Ebene, dass es uns hilft, wenn es hier einen Angleich der Einkommens- und Niveaus- und Lebensstandards gibt. Und es hilft natürlich auch politisch, weil du außenpolitisch ein ganz anderes Gewicht hast, wenn du irgendwie in die Lage kommst, dass diese Staaten an einem Strang ziehen und nicht versuchen, sich gegenseitig zu unterbieten.
Also mehr Europa im Kampf gegen den Populismus, das war der Makroökonom Nikolaus Kowal mit seiner Analyse des wachsenden Populismus in Europa aus makroökonomischer Perspektive. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Kowal.
Ja, ich danke auch.